Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Es sind die tödlichsten 10 Minuten seit Jahrzehnten im Libanon. Israel greift am Mittwoch hunderte von Zielen in der Hauptstadt Beirut an und tötet über 250 Menschen, darunter einen Haufen Zivilisten. Brisant dabei, eigentlich ist nur ein Tag voran ein Waffenstillstand beschlossen worden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Jasmin Wernli und wenn ich die Bilder von diesen Angriffen sehe, macht mich das nicht nur nachdenklich, sondern es macht mir auch Angst. Wohin führt das Ganze noch? Was genau ist das Ziel von Israel und wieso ist der Waffenstillstand nicht eingehalten worden? Ein Missverständnis oder Strategie? Und warum scheint es, als wäre die internationale Gemeinschaft absolut machtlos im Kampf gegen die Angriffe der israelischen Armee? Für mich ist klar, ich hole einmal mehr den Nahost-Experten Erich Gisling ans Telefon. Niemand anders kann mir die vielen Fragen, die mir im Kopf umeinander schwirren, so gut wie er beantworten. Grüezi Gisling, schön, dass Sie einmal mehr da bei unserem Durchblick sind.
Guten Morgen, ich mache das sehr gern.
Der britische The Guardian redet von den tödlichsten Angriffen seit den 1990er Jahren. Innerhalb von nur 10 Minuten sind in Beirut über 100 Ziele bombardiert worden und mehr als 250 Menschen getötet worden. Wie ordnen Sie die Angriffe ein?
Es ist entsetzlich, was da passiert. Und warum Israel das jetzt gerade gemacht hat, ja, da können wir spekulieren. Also, man kann ja sich wahrscheinlich ausrechnen, Netanyahu ist nicht glücklich darüber, dass Trump mit den Iranern die Vereinbarung geschlossen hat, dass sie jetzt verhandeln wollen. Also, ob sie wirklich anfangen zu verhandeln, wissen wir jetzt auch nicht so richtig. Alles ist wieder im Unklaren. Aber Netanyahu hätte ja gern gehabt, dass der Krieg in vollem Umfang weitergeführt worden wäre, bis zu welchem Punkt? Bis zur völligen Kapitulation und der völligen Zerstörung von Iran. Das ist die eine Seite. Und jetzt hängt die ganze Geschichte im Libanon eben zusammen mit Iran, weil Hisbollah, die schiitische Partei und Miliz im Libanon, die ist ja verwandelt mit der iranischen Machtstruktur. Das heisst konkret, Hisbollah, man schätzt, dass die Schiiten ein Drittel von der Bevölkerung ausmachen im Libanon. Ein weiterer Drittel sind Sunniten und ein weiterer Drittel geht dann auf verschiedenste andere Gemeinschaften, auch Christen. Also, dass die Hisbollah verbündet ist mit Iran, hängt zusammen mit Geschichte. Soll ich die Geschichte ein bisschen erzählen? Ich glaube, man kommt nicht drum herum.
Das dürfen Sie gerne machen, ja.
Also, die Schiiten im Libanon sind bis in die 80er Jahre vom letzten Jahrhundert eine relativ benachteiligte Bevölkerungsschicht innerhalb von Libanon gewesen. Dann haben die entdeckt, dass in Iran eine gleiche Religionsgruppe, nämlich eine schiitische Gruppe, an die Macht gekommen ist durch Ayatollah Khomeini im Jahr 1979. Und sie haben sich gewendet an Khomeini um Unterstützung. Khomeini und die iranische Machtelite haben das wahrscheinlich toll gefunden, weil sie haben sich selber geschworen, sie würden Jerusalem müssen befreien, damit das Endzeitalter, das heisst, anbricht, das heisst, dass der Mahdi, der 12. Imam, wieder auf die Welt kommt, also müsse Jerusalem befreit werden, also müsse Israel vernichtet werden. Jetzt aus grosser Distanz haben sie gesehen, ist das eigentlich nicht gut möglich. Und dann sind die Schiiten aus dem Süden vom Libanon zu ihnen gekommen und haben gesagt, helfen uns doch bitte. Und die Iraner haben das mit relativer Begeisterung offenbar haben sie das gemacht. Und haben angefangen, mit den Schiiten im Libanon sich zu verbandeln. Sie haben sie finanziell unterstützt, sie haben eine logistische Unterstützung gegeben und aus dem ist entstanden die Hisbollah im Jahr 1982. Hisbollah heisst eigentlich nichts anderes als Partei Allahs. Hisb im Arabischen ist Partei, Allah ist Allah. Der südlichste Teil vom Land, wo damals besetzt war durch israelische Truppen, haben sie können befreien, also zurückholen, voll unter die Souveränität vom Libanon. Das hat eine Zeit lang eine gewisse Popularität gegeben, auch über ihre eigene Bevölkerungsgruppe raus. In der Zwischenzeit ist das alles ein bisschen anders geworden. Innerhalb vom Libanon insgesamt, also nicht von der schiitischen Gruppe aus, sondern von der anderen, hat man gesagt, oha, das ist eine Gefahr. Die Hisbollah, die zieht uns in einen weiteren und einen endlosen Konflikt mit Israel. Und in dieser Situation stecken wir jetzt tatsächlich. Der Hisbollah hat ja während dem letzten Krieg, wo die Amerikaner und die Israelis angefangen haben, gegen Iran hat Hisbollah aus Solidarität mit den Iranern angefangen, Israel zu beschüssen. Die haben zurückgeschossen und aus dem ist die jetzige ganze entsetzliche neue Stufe von Krieg entstanden.
Mhm. Also, Israel begründet die Offensive also mit dem Ziel, die Hisbollah zu entwaffnen. Aber gleichzeitig wird aber auch das Stadtzentrum von Beirut bombardiert und die Angriffe dauern da und weitet sich auch aus. Wie glaubwürdig ist denn das Ziel militärisch überhaupt noch?
Ja, jetzt wird es sehr dubios, weil die Angriffe von Israel jetzt führt, die gehen ja, wie Sie jetzt auch gesagt haben, über das aus, was eigentlich, was man könnte sagen, ja, das wäre ja legitim, dass sie kämpfen würden gegen Hisbollah. Aber sie greifen jetzt ja auch Regionen an innerhalb von Libanon, wo nicht eine schiitische Bevölkerung hat, sondern andere Ethnien dort wohnen. Und die verstehen natürlich schon gar nicht, warum jetzt Bomben plötzlich auf sie fallen. Also zurzeit übt da Israel einen Krieg in einer Art und Weise, wie es nicht verständlich ist, weil damit zerstören sie die letzten vorhandenen funktionierende Strukturen in Libanon, und zwar eben nicht nur Hisbollah, sondern auch in Bezug auf die gesamte Staatlichkeit von dem Land.
Der Verteidigungsminister von Israel hat ja angekündigt, Grenzdörfer im Libanon nach Vorbild vom Gazastreifen zu zerstören. Was bedeutet das genau? Was meint er mit dem?
Ja, das ist eine entsetzliche Drohung. Der Gazastreifen ist in Trümmer bombardiert worden während der letzten Jahre. Also wenn sie das sich wirklich vornehmen, dass sie Beirut sozusagen wie Gaza bombardieren, dann gute Nacht. Also das ist einfach, dann sind wir wirklich am Punkt, wo man muss sagen, das ist ein Völkermord und das ist etwas, was einfach die internationale Gemeinschaft nicht sollte dulden.
Also es ist völkerrechtlich absolut absurd.
Das ist absurd völkerrechtlich, ja.
Verschiedene Medien berichten auch, dass Israel im Süden von Libanon Pflanzengift wie Glyphosat aus der Luft versprüht, um die Vegetation zu zerstören. Was ist denn das Ziel von dem und was hat das für Folgen für die Bevölkerung?
Also wenn wir das im Wortlaut nehmen, dann ist das eine fürchterliche Angelegenheit. Denn in dieser Region im Süden vom Libanon leben auch nicht nur Anhänger von Hisbollah oder nicht nur Schiiten, sondern da sind auch andere Gemeinschaften, christliche. Ich kenne Leute, die in einem Dorf gewohnt haben, direkt an der Grenze, also unweit von der Grenze im Libanon, die sind nicht Schiiten, sondern es ist eine christliche Gemeinschaft. Die werden alle vertrieben und auch gegen die geht der Krieg dann also in einer extensiven Art und Weise vor, wie das einfach nicht zu rechtfertigen ist, durch keine Art und Weise von Argumentation.
Also darum muss ich gleich noch mal fragen, was ist denn das Ziel von Israel?
Das Ziel ist, dass Israel will, Territorium bis zum Litani-Fluss, das ist ungefähr 30 Kilometer innen ins libanesische Territorium, 30 Kilometer von Nord nach Süd, im Durchschnitt sind es etwa 40, 45 Kilometer von West nach Ost, das wollen sie besetzen. Mit der Argumentation, dass Hisbollah hege sich dort festgesetzt und es sei ja eigentlich vereinbart worden, dass Hisbollah sich von dort zurückziehen müsse. Das haben die tatsächlich nie richtig gemacht, das muss man auch sagen. Weil die libanesische Armee hat sich als zu schwach, vielleicht als zu unwillig erwiesen, dass sie Hisbollah würden entwaffnen. Also die Entwaffnung von Hisbollah ist dort nicht gelungen. Und Israel macht aus dem jetzt eine Pauschal-Schuldzuweisung, indem sie sagt, also, die haben alle zusammen versagt und wir müssen das zur eigenen Sicherheit, müssen wir das Land besetzen, bis zum Litani-Fluss, also die ganzen 30 Kilometer. Das ist dann für uns eine Art von Sicherheit. Aber warum sie das auch können vergiften, wenn sie selber nicht einziehen wollen, ist mir also rätselhaft, muss ich offen sagen.
Jetzt der Begriff Greater Israel taucht ja auch regelmäßig in so politischen und internationalen Debatten auf. Er beschreibt ja die Vorstellung, dass Israel langfristig Gebiete über seine heutige Grenze aus kontrollieren und integrieren kann. Eine Idee, die ja international auch stark umstritten ist. Welche Rolle spielt die Vorstellung heute noch in der realen Politik?
Ja, sie spielt eine gewisse Rolle. Ich meine, das geht auf biblische Begriff drauf. Der biblische Begriff ist Eretz Israel. Und das wird erwähnt. In Genesis wird das erwähnt. Jetzt gibt's aber verschiedene Erwähnungen, wie gross das Israel müsse sein. Es gibt eine Definition, die heißt vom Jordan bis zum Mittelmeer. Das wäre das eine. Dann gibt's eine andere, die sagt bis zum Euphrat. Und die dritte Auslegung sagt vom Euphrat bis zum Nil. Also das wäre dann das Gebiet, wo weit in Irak inne würde lange und aber bis nach Ägypten. Das wäre dann das große Israel. Dem hat sich die israelische Politik, solange sie in vernünftigen Bahnen war, hat sich dem immer widersetzt, dass er, solange sagen wir, Rabin Premierminister war und Olmert Premierminister war, also Vorgänger von der jetzigen Regierung, hat von dem nichts wissen wollen. Die jetzige Regierung unter Netanyahu, die schwiegt mehrheitlich zu dem Thema, aber sie lässt die extremistischen Minister, also das sind vor allem Smotrich und Ben-Gvir, die lässt sie das einfach sagen. Und so hat sich die ganze Begrifflichkeit von dem Groß-Israel hat sich einfach quasi hineingeschlichen in die israelische Politik. Und man weiß nicht genau, wer in Israel tatsächlich das möchte so durchsetzen. Will das Netanyahu selber, ja oder nein? Da sind wir im Ungewissen. Es sieht eher so aus, als würde er mit einer gewissen Sympathie dieser Grundidee gegenüberstehen.
Mhm. Ist denn da einfach ein bisschen das Problem, dass einfach die Grenzen von Israel in dem Fall nie so richtig definiert worden sind, dass man es darum ein bisschen auslegen kann, wie man will, und darum ein bisschen machen kann, wie man will?
Ja, also mehr, ich muss sagen, Israel selber hat es nicht definiert. An sich ist ja Grenze definiert worden, so durch den UNO-Teilungsplan im Jahr 1947-48. Und dort ist gesagt worden, also welcher Bereich zu Israel, für die jüdische Gemeinschaft sollte reserviert werden und welcher für die palästinensisch-arabische Gemeinschaft. Aber Israel hat das nie anerkannt und hat darum auch kein Verfassungstext jemals gut geheißen, wo die Grenzen tatsächlich definiert worden wären. Und in dem Sinn kann man sagen, ja, Israel hat das offen gelassen. Die internationale Gemeinschaft hat das eigentlich nicht offen gelassen.
Kommen wir mal zurück zu der Aktualität. Jetzt hat Israel ja am Mittwoch eben Beirut angegriffen, das, obwohl Pakistan einen Waffenstillstand ausgehandelt hat und dort auch explizit den Libanon mit eingeschlossen hat. Der Iran beharrt auch auf dem Standpunkt. Israel und die USA sehen den Libanon aber nicht als Teil von dem Abkommen. Was gilt denn jetzt?
Man wüsste es nicht, weil es gibt das Abkommen in zwei Fassungen. Es gibt das Abkommen in der persischen, also der Farsi-Fassung, und es gibt das Abkommen in der englischen Fassung. Und in der englischen Fassung ist der Libanon, respektive die Front Israel-Libanon, ist die nicht erwähnt. In der anderen Version ist sie erwähnt. Also jetzt können wir wählen, was ist jetzt tatsächlich bindend und was nicht. Und beide Seiten berufen sich auf die eine oder die andere Version.
Also ist es tatsächlich einfach ein wahnsinnig dummes Missverständnis?
Ich glaube, solche Sachen sind nicht einfach Missverständnisse, sie sind Absicht. Das heisst, man hat die englische Version offenbar so formuliert, dass sie für die weite internationale Gemeinschaft, also auch für die Amerikaner, für die Israeli, sollte irgendwie akzeptabel sein. Und die andere hat man so formuliert, dass sie für die iranische Seite akzeptabel ist. Also ich glaube nicht, dass das ein Missverständnis ist, sondern es sieht so aus, als sei da eine gewisse Absicht dahinter. Es hat schon andere frühere Dokumente gegeben in Bezug auf Territorien, die unklar und zwar mit Absicht unklar belassen worden sind.
Also eben, also ich wollte sagen, das ist ja nicht das erste Mal, das ist ein bisschen ein wiederkehrendes Muster in dieser Region, oder dass so Sachen passieren.
Ja, das ist richtig, ja, genau. Wo nach dem 67er Krieg ist ja bestimmt worden von der UNO aus, dass Israel zurückziehen aus besetzten Gebieten. Jetzt in der einen Version, damals hat es eine französische und eine englische gegeben, ist statt aus besetzten Gebieten und in der anderen Version statt aus den besetzten Gebieten. Und jetzt können Sie wieder wählen, muss Israel, oder hätte man damit gemeint, Israel müsse sich aus allen Gebieten, die damals gemeint worden sind, also das ist die heutige eigentlich das Westjordanland, zurückziehen oder nur aus einem Teil, man kann sich auf die eine oder andere Version berufen.
Also ist eigentlich der Waffenstillstand von Anfang an zum Scheitern Vorteil gewesen?
Sie meinen den jetzigen?
Den jetzigen, ja.
Ja, der ist sehr, sehr schwierig, weil das ist ja so, dass die iranischen Forderungen sind sehr exzessiv. Die beinhalten ja sehr viel, was die Amerikaner, weil sie jetzt dann sich wirklich ansetzen mit den Iranern an einem Verhandlungstisch, nie werden akzeptieren. Das weiß man jetzt schon. Also, da haben die Iraner in den Texten sehr viel können bringen und Trump hat, weil er halt einfach den Krieg wette gerne jetzt beendet hat, hat dann einfach zugestimmt, jawohl, das sind hier gutes Grundlage pro Papier. Aber aufgrund von dem Papier, also wenn das wörtlich durchgesetzt werden sollte, das machen die Amerikaner nie mit.
Und warum nicht?
Ja, weil viel zu viele Forderungen drin sind. Es ist beispielsweise eine Forderung, die Amerikaner müssen sämtliche Stützpunkte, die sie haben im Nahen Osten, müssen sie verlassen. Das sind, wenn man es im engeren Bereich annimmt, sind das etwa 19. Aber es könnte, wenn sie es im weiteren Bereich gehen, können sie ja sagen, sind mehr als 30. die müssten sie alle verlassen, sie müssten sich völlig zurückziehen aus der Region. Da müssten die Amerikaner Reparationen zahlen an die Iraner und so weiter und so fort. Aber das sind Punkte, die die Amerikaner nie werden akzeptieren, wenn sie wirklich verhandeln mit den Iranern.
Fassen wir nochmal zusammen. Es hat Angriffe auf Zivilisten gegeben. Man redet von einer Ausbreitung vom Territorium und viele reden auch von Verletzung vom Völkerrecht. Auch Sie haben jetzt von Verletzungen oder von möglichen Verletzungen vom Völkerrecht geredet. Wieso schaut denn die internationale Gemeinschaft irgendwie so einfach zu?
Sehr gute Frage. Ja, die internationale Gemeinschaft fühlt sich halt machtlos. Also die internationale Gemeinschaft, damit meinen wir ja zunächst einmal Europa. Und Europa will sich aus dem ganzen Krieg möglichst raushalten und übt zwar, ich würde sagen, verhaltene Kritik am Vorgehen von den Amerikanern und von den Israelis, geht aber nie so weit, dass sie offen in Konfrontation würden gehen gegenüber Trump, gegenüber der Trump-Regierung in Washington, sondern man versucht also sich irgendwie durchzuwursteln und denkt, damit kommen wir irgendwie durch. Und darum ist sie einfach machtlos am Schluss. Und die übrige Gemeinschaft, ja, da könnte man sagen, ist die UNO. Wer würde jetzt zählen? Aber in der UNO ist bekanntlich das Vetorecht entscheidend von der Grossmacht. Und wenn die Amerikaner gegen etwas sind, dann fällt jede Resolution, die dort eingebracht wird, fällt sowieso unter den Tisch. Und auf der anderen Seite haben die Russen und die Chinesen haben jetzt Vetorecht ebenfalls. Übrigens auch die Engländer und Franzosen. Aber es zählt in dem Sinn, würde theoretisch zählen, Russland und China. Und die würden sich auf die eine Seite stellen, die Amerikaner auf die andere. Und darum ist die UNO in dem Fall einmal mehr handlungsunfähig.
Also hat Israel einfach freie Hand, solange sich die USA nicht gegen sie stellen?
Ja, das ist so. Und solange die USA auch weiterhin Munition liefert und Waffen liefert, hat Israel offenkundig freie Hand. Es gibt ja jetzt heute gerade Gerüchte, dass die Amerikaner sind also gar nicht glücklich, dass die Israelis so massiv gegen den Libanon vorgehen, militärisch. Und sie wollen Einfluss nehmen auf Netanyahu, aber machen sie das oder nicht? Man sind da einfach völlig im Unklaren. Man weiss es schlicht und einfach nicht.
Und wie ist eigentlich die Rolle von der Schweiz? Wieso ist die so passiv, wenn es um die Haltung vom Völkerrecht geht?
Ja, sie sollte es eigentlich nicht sein, ist meine Meinung. Aber wenn die Schweiz als einzelnes Land innerhalb von Europa ihre Stimme da wie die Leute erheben, das würde nicht viel helfen. Aber ich finde, es sollte eben trotzdem passieren.
Jetzt eben haben wir gerade gesagt, Israel hat freie Hand, solange die USA sich nicht gegen sie stellen. Wie lange heben denn Trump seine Geduld noch?
Ja, sehr schwer zu sagen. Also jetzt ganz das erste Mal um die Frage, ob überhaupt die Verhandlungen anfangen in Pakistan, ob beide Seiten wirklich kommen. Also die Amerikaner haben ja gesagt, sie schicken auch J.D. Vance, also den Vizepräsidenten, hin. Und die Iraner haben so gesagt, ja, also solange der Krieg von den Israelis gegen den Libanon derart geführt würde, so kämen sie nicht an den Verhandlungstisch. Also man hat gesagt, sie sollten heute am Freitag anfangen. Jetzt wird schon wieder geredet von allenfalls von morgen am Samstag. Völlig unklar, was da passiert. Sicher kann man nur annehmen, dass die Pakistani haben den Konferenzraum eingerichtet und die pakistanische Führung, die wird wohl an den Tisch sitzen. Wird sie allein hinsitzen? Das wissen wir schlicht und einfach nicht. Das könnte passieren.
Herr Gisli, bei ihm war es sehr, sehr spannend, mit Ihnen zu reden. Danke vielmals.
Keine Ursache. Danke auch. Merci.
Wie verfolgst du die Angriffe im Libanon? Lehnt es dich auch so sprachlos und ungläubig zurück wie mich? Schreib uns doch einen Kommentar. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Mein Name ist Jasmin Wernli. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.